And now, gambling terms. Snake eyes. Rolling ones with a pair of dice. Double down. Doubling the original bet for one more card. Bad beat. When your strong hand gets beat. Illegal gambling can put you at risk. Protect our communities. Play legit and gamble only where it's legal. Learn more now at PlayLegitCO.com. A message from the Colorado Division of Gaming. Gambling problem? Call or text 1-800-GAMBLER.
Wunderschönen guten Tag. Das ist Alman Arabica. Willkommen. Ich wollte einfach mal ein bisschen musikalisches beitragen. Herzlich willkommen zu Alman Arabica und herzlich willkommen ich weiß gar nicht, wo ich dich erwische. Ich sehe im Hintergrund einen Container. Ich bin mir aber gar nicht sicher, wo der steht, Karl. Wo erwische ich dich heute?
Ich bin in Dänemark.
Ah, genau. Hast dich also nach Dänemark containern lassen?
Nach Kopenhagen habe ich mich containern lassen, ja.
Oh, was ist da anders?
Nicht viel. Ich richte mich nach dem Weltdemokratieindex. Ab jetzt.
Ich möchte nur, ach, du lässt dich immer in die demokratischste Region, in deiner Nähe ist, schiffen.
Genau, ich lasse mich einfach immer in die schönste Demokratie vercontainern.
Das ist auch der Praktische an einem Container, ne? Der kann einfach, der verbraucht nicht so viel. Da kann man wirklich sagen, man lebt ein klimaneutrales Leben. Oder beziehungsweise so net positive sogar.
Genau. Ja, genau.
Also man hinterlässt net positive und dann wird man auf ein kerosinbetriebenes Riesenschiff geschafft, damit man das wieder abbauen kann.
Genau. Und so geht es jetzt für mich weiter. Ne? Also der Weg nach Norwegen wäre jetzt über Land wahrscheinlich am besten, wenn ich mit dem Fahrrad fahren würde, aber ich container mich. Ich gehe wieder direkt in den Container und dann geht es wieder zurück nach England und dann von da nach Boston und dann von Boston nach Norwegen.
Das finde ich grundsätzlich gut. Endlich mal jemand, der
klimabewusst.
Net positive, klimabewusstes Reisen, sondern klimabewusstes Leben, um nicht klimabewusst reisen zu müssen. So ein Ding ist das nämlich.
Genau. Ich ernähre mich auch in der Zeit ausschließlich von Mandeln und Avocados. einfach nur, um da auch noch dieses besondere Extra reinzubekommen.
Dieses besondere extra an Wasserverbrauch.
Genau, und auch der Stuhlgang ist auch sehr viel angenehmer, wenn man nur Mandeln und Avocado isst.
Oh, das kann ich nicht sagen, ganz ehrlich, ne? Ich maße mir nicht an, den Stuhlgang von anderen Leuten zu bewerten, nachdem ich von Knossi Knossala gehört habe, dass der chronischen Durchfall hat.
Ja.
Es tut mir leid jetzt übrigens für alle Leute, die hier gerade so ein wunderschönes, weiß ich nicht, Chivapshishi von Green Force in sich rein schnabbelkorn oder so, ne? Und die dann da jetzt sitzen oder sich so ein Ei anrühren, weißt du? So ein Green Force Ei, das sich anrühren und wir reden über den konsequent inkonsistenten Stuhlgang von Jens Knossala. Also, das tut mir auch so ein bisschen leid. Aber ganz am Ende muss ich auch sagen, womit rechnet ihr eigentlich?
Wie hat er sich das eingefangen? Hat der Merkur-Automat, war der irgendwie besetzt und dann hat er sich danach die Hand abgeleckt?
Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht, dass das hat wahrscheinlich was mit seinem unermesslichen Zigarettenkonsum zu tun.
Ja.
Und mit einem ganz unangenehmen Reizdarm.
Zigaretten also sind gut für den Stuhlgang.
Als
ich noch Zigaretten geraucht habe, jeden Morgen eine Zigarette und dann sofort aufs Klo.
In meiner ersten eigenen Wohnung, was nicht meine eigene Wohnung war, sondern WG, gab es eine Regel. Mein Mitbewohner.
Nicht auf dem Klo rauchen.
Das war so, nee, pass auf, mein Mitbewohner, das war so ein 1,90 großer, 200 Kilo schwerer, wirklich Alpha-Predator eines Metal-Fans. da ist kein Kraut mehr gewachsen, wenn der in den Moshpit reingelaufen ist. Ne? Das war einfach vorbei. Und er hat gesagt,
hör mal zu, die einzige Regel ist, wenn ich morgens auf Toilette bin, ja, dann will ich meine Ruhe für eine halbe Stunde. Da rauche ich auch drin und höre ein bisschen Böse Onkels.
Und das ist wirklich passiert. Der hat jeden Morgen ist es Folgendes gewesen. Jeden Morgen, wir hatten so ein schlauchiges Bad. Das heißt, du bist reingekommen und es war so eine Schlauchsituation. Das heißt, auf der linken Seite war, du bist reingekommen, linke Seite gleich Waschmaschine, dahinter die Dusche. Und wenn du geradeaus weitergegangen bist, auf der linken Seite war die Toilette am Fenster. Also sie war so ein wenig
separat. Also alles links, außer der Metal-Fan.
Alles links? Nee, der Metal-Fan hat halt,
ich kann gar nicht verstehen, warum die bösen Onkel so schlecht ankommen. Gute Freunde, verlorene Liebe. Alte Götter, Odin, neue Ziele.
Ja, alles klar. Auf jeden Fall hat er, bevor wir gestrikt werden, ne, weil hier das schon zu authentisch ist, sag mal, hast du schon gehört, dass bei Alman Arabica ein Live-Auftritt von den bösen Onkel
war? Die bösen Onkel waren live bei Alman Arabica.
Mexiko!
Auf jeden Fall hat er tatsächlich jeden Morgen, also zumindest am Wochenende, wenn man nicht irgend oder wenn der musste, der hat studiert und ich war halt arbeiten, ne? Also hat er mir, wenn ich es mitbekommen habe, war der wirklich morgens eine halbe Stunde, hat er da die Schüssel zerballert und es lief auf einem kleinen FM-Radio Böse Onkels und das Fenster war angekippt und der hat geraucht. Und dann hat er wirklich, also das war eine Tradition. Also ich möchte fast sagen, dass das so eine, das ist etwas. Das macht er heute noch, glaube ich.
Aber es gibt doch.
Ich grüße jetzt einfach anonymerweise, ey, wenn du das jemals hörst, schreib mir eine Nachricht. Machst du das immer noch? Das wäre krass.
Der Geruch von, also es ist aber auch eine wilde olfaktorische Mische. Wenn man ins Badezimmer reinkommt und dann riecht man Zigarette, Stuhlgang und böse Onkels. Das ist aber wirklich.
Ja. Also ja, das besonders Schwierige ist in dem Moment einfach, wenn du kurz danach rein musst. Das ist ganz schwierig.
Ja.
Ganz, also es gab diese Highlights, diese Momente, wo ich kurz danach rein musste. Und wenn du dann noch auf Toilette musst, dann, weißt du setzt dich dann auf eine warme Klobrille.
Ja, oh ja.
Hast dich schon mal auf eine warme Klobrille von einem Nichtverwandten gesetzt?
Nein.
Ja, ich schon.
Ja, nee.
Ich schon. Das ist mein persönlicher Anti, mein persönlicher Worst-Case-Szenario oder die schlimmste Erfahrung in einem Toilettenbesuch ist die Tatsache, dass man jemanden, mit dem man nicht verwandt ist, direkt nach ihm auf Toilette muss und die Klobrille ist warm.
Oh.
Bruder.
Für die Leute übrigens, nee, die sich das anhören und sich da nicht so wirklich was drunter vorstellen können, die olfaktorische Mischung aus Stuhlgang, Zigarette und böse Onkels, so riecht's in Sachsen. In ganz Sachsen.
So riecht's in Sachsen auf jeder öffentlichen Raststättentoilette.
Überall, auch auf den Straßen. Auch in den Städten selbst.
Nee, das kann ich widerlegen. In Sachsen gibt es einfach noch einen schönen Geruch von Freiheit. Also in Sachsen riecht Freiheit einfach noch. Vielleicht riecht Freiheit in Sachsen auch so, aber Freiheit in Sachsen riecht es einfach nach.
Das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
In Sachsen riecht es nach 30% AfD. Es riecht einfach nach Freiheit.
Ja, das ist aber nicht in ganz Sachsen so, sondern es ist nur in ganz spezifischen gallischen Bereichen. Ja. Also wirklich in so wirklich die wahren Kämpfer noch für die Freiheit. Da wo, je nachdem, oder nee, das riecht in den Bereichen so, wo die Immobilienpreise so günstig waren, als dieser West-Ost-Wandel von den Dortmunder Rechten.
Die Treuhand.
Ja.
Das war aber besonders günstig.
War besonders günstig. Ja, da will ja auch keiner mehr hin, ne? Wenn die Dortmunder Nazis kommen, da willst du nichts mit zu tun haben, ne? Naja.
Na, besonders, wenn die gleich ganze Dörfer kaufen, das ist ganz
wild. SSDigi ist ja tot, ne? Schade, dass er das nicht mehr miterleben kann. Ich glaube...
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das schon mitbekommen. Wir haben auch damals... Ich habe persönlich gesagt, ja, schade, dass das passiert ist, aber der Typ war Nazi, also halb so wild.
Ja, ja.
Und ganz, das ist ja immer so, aber da sind ja, da sterben jetzt, die alte Garde geht ja jetzt alle dahin, ne?
Ja.
Und die gehen auch noch ein bisschen früher dahin, weil die alle so viel rauchen und trinken.
Genau, die rauchen alle so viel und die trinken auch so viel und die sind auch die ganze Zeit so wütend. Die sind die ganze Zeit so wütend und das ist ja auch nicht gut fürs Herz, ne? Naja, schade. Aber solange es immer noch Stadionsprecher von Waldhof Mannheim gibt, die ihnen dann noch die letzte Ära weisen im Stadion. Ist doch alles in Ordnung.
Scheiße, was?
Ja, ja.
Stadionsprecher?
Ja, da ist letztens wieder so eine Nazi-Sau von dann gegangen und hat dann von Waldhof Mannheim nochmal eine vernünftige Ehrweisung bekommen im Stadion.
Übrigens, unser Freund, der ist von uns gegangen.
Und dann denkst du so, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Was ist denn... Naja, das sind aber meine, ich sag ganz ehrlich, der Grund, warum ich das so gut kann, ist, weil das meine ostdeutschen Wurzeln sind. Ne? Das kommt so ein bisschen aus mir raus jetzt auch. Ich werde ja auch älter.
Ja, ne? Ja, ja.
Ich muss mich da auch einfach dieser authentischen Idee hingeben, dass ich da einfach auch meine Wurzeln habe.
Man muss da aufpassen als Ostdeutscher. Ne? Also ich kann das ja auch bei Isa beobachten. Die ist ja, da muss ich schon aufpassen, dass die Ausländer nicht anspuckt. Also da muss ich aber, ja, obwohl die das gar nicht will. Aber ich muss ihr das einfach ab und an mal sagen. Ne? Also ab und an muss ich einfach sagen, ey Isa, komm, ist gut jetzt. Wir gehen jetzt. Und
Isa, hör doch jetzt mal auf. Isa, was machst du denn?
Isa auch
auf die Ausländer. Isa hat auch seitdem Freude an geometrischen Figuren und scharfen Kanten gefunden.
Wir müssen auch immer,
also drei
ich muss auch immer mit Isa mache ich auch betreutes Voting, ne? Also
die fragt, Isa muss vorher fragen, was sie wählt.
Ja, ja.
Was sie da, oder muss am kurz mal ein Erklärungsgespräch machen würden.
Ich muss also das ich ja auch überprüfen. Ne? Also das ist ja, mittlerweile gehen wir ja sogar so weit. Wir sind ja, der Grund, warum wir nach Irland ausgewandert sind, ist ja die Briefwahl. Weil da kann ich das einfach für sie ausfüllen. Bei der letzten Europawahl haben wir uns darauf geeinigt, okay, wie sieht's aus? Die Grünen wären eine ganz gute Option. Lass uns die doch wählen. Und dann kam ich raus und habe gefragt, und Isa, was hast du gewählt?
Bitte.
Und dann gesagt, okay.
Bitte.
Isa, wir haben uns doch auf die Grünen geeinigt. Ja, habe ich doch auch. Aber du hast doch was anderes gewählt. Und dann, oh Gott, nein. War es wieder soweit? Es ist wieder soweit gewesen. Da kann man nichts machen. Ja,
immer wenn Isa in eine Wahlkabine reingeht, dann hat sie so einen...
Lügenpresse!
Dann trippt die so raus. Oh Gott, dann trippt die so raus. So ist einfach so kurz... Apropos Austreten, hast du den geistigen Austritt von Julian Reichelt bei Scheck Krömer schon gesehen?
Ja, 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 großartig.
Oh, Kurt Krömer sowieso.
Wundervoll.
Was ein Mann. Was ist deine persönliche Lieblingssituation?
Oh, das gesamte Interview war meine Lieblingspositionierung, weil er mal schön seine eigene Medizin hat schmecken dürfen. Und irgendwie 15 Minuten lang mit privaten Angelegenheiten konfrontiert worden ist und das irgendwie so gar nicht geil fand, ne?
Ja, das war, es war ein wundervolles Spektakel. Und ich muss jetzt ganz einfach mal sagen, ihr dämlichen Trottel, dass ihr zu Scheck Krömer geht, ist wundervoll. Geht weiter zu Krömer. Die Leute sollen weiter zu Krömer gehen, gerade wenn das so schwierige
Personen sind. Hast du Strache gesehen?
Strache? Mhm. Unglaublich. Unglaublich.
An dieser Stelle, ey.
Sie von den linken Medien.
Ja, ja.
Die Linksextremer.
Ja, Kurt Krömer, oh, Linksextrem.
Gott. Man kennt ihn, Kurt Krömer, der Linksextreme.
Ja, Kurt Krömer also, ist schon, ist also Alexander Bostjan, an dieser Stelle auch mal an die Person hinter der Kunstfigur. Ich bin überaus stolz, dass wir so stabile Menschen haben, die Nazis einfach sitzen lassen. Das ist ja,
vor allen Dingen, also Strache war einfach wirklich ein, bleiben Sie sitzen nicht und er geht einfach weg. Das war so ein tolles Bild, besonders wenn man gesehen hat, dass er sich sogar mit Jens Spahn hat ablichten lassen, aber den Strache, den hat er einfach sitzen lassen.
Ja, ja, also ich denke mal, dass die Grundregel ist, Nazis kriegen halt weder Getränk angeboten, noch werden sie verabschiedet. Alle, die irgendwie noch im demokratischen Spektrum wiederzufinden sind, die werden dann auch vernünftig verabschiedet und bekommen Getränke angeboten und mit denen geht er auch sehr viel angenehmer um. Das war ja schon wirklich, also jetzt Strache und Julian Reichelt war schon sehr unangenehm. Also da hat man ihm aber auch man hat ihm angesehen, finde ich, dass er schon angewidert ist von den Menschen, die da vor ihm sitzen. Verständlicherweise.
Ja. Ja. Also die Strache-Folge war wirklich hart, aber Strache ist ja auch ein Trottel. Und die Reichelt-Folge war interessanter. Also ich fand die Reichelt-Folge besser wahrscheinlich, weil Reichelt hat am Anfang noch gedacht, er kann ein bisschen witty werden, weißt du? Der hat so ein bisschen Revolver-Pistolen-Held gespielt. So, der hat sich hingesetzt und gesagt, ja, aber sie, lässt mich nicht ausreden. Und so hat so ein bisschen diese Dinger gespielt. Und dann kommt es an einen Punkt, und das ist mein persönlicher Julian Reichelt-Lieblingsmoment. Wirklich. Also absolut top. Der Moment ist, wo Corti oder Herr Krömer, Entschuldigung, Herr Krömer sagt, Sie haben ja auch in einer Tierbild mit der Kolumne Reichelt streichelt gearbeitet, sagt er dann. Und dann sagt der Reichelt, oh, das ist ja krass recherchiert. Die Kolumne hat sonst niemand gefunden. Und dann sagt er, und das war einfach wundervoll. Das
war einfach nur eine Überleitung.
Dann Kurt Krömer, apropos streicheln, Sie sollten ja später eine Affäre haben.
Ja, Sie streicheln ja ganz gern. Ja, ja.
Sie streicheln ja ganz gern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das. Und dann ist es einfach nur noch unangenehm.
Ja.
Also dann wirklich, dann ist jeglich das letzte Witty, das letzte, ich guck mal, wie schlagfertig ich bin, ist aus dem Gesicht von Herrn Reichelt herausgezimmert worden. Und dann wird es nur noch, ja, guck mal, also 7 Frauen, warte mal, hier haben wir eine Frau, die hat eine Anklage gemacht, hier haben wir das und das und das und das und das und auf einmal kommen die von überall her und er jedes Mal antwortet, ja, ist aber schon mein Privatleben. Ja, aber sie haben mir ja einen Job gegeben, aber ist schon mein Privatleben. Das ist
mein Privatleben.
Ja.
Wie sieht das denn aus hier mit der Klage? Gott. 15 Mal hat sie sich selbst einfach, ja, mein Privatleben, da sage ich nichts zu. Sie haben denen ja auch einen Job gegeben, ist nicht mein Privatleben. Koksen ja. Sie? Das ist mein Privatleben. Wer finanziert so Ihre gut. Sendung? Dafür, da kann ich, das ist mein Privatleben. Ja, der Alter.
Oh Gott.
Das ist, also ich meine, ja. Das ist ja ein offenes Geheimnis, dass einfach so eine riesige fucking Neonazi-Manufaktur diese Achtung Reichelt-Scheiße finanziert. Ich will gar nicht wissen, wie viele Gelder da aus Russland fließen, wie viele Gelder da von irgendwelchen Nazi-Milliardären in den Arsch von Julian Reichelt geblasen werden. Aber glücklicherweise. Und das ist jetzt eine kurze Information, die einfach nur nebenbei erwähnt gehört. Kurt Krömer ist das neueste Mitglied von der Rapband KIZ, ne? Denn er hat ihn ja jetzt den Kopf von Julian Reichelt gebracht.
Ne?
Also das war
stimmt.
Das war eine heftige Schlachtung, die da übertragen worden ist.
Ja, am Anfang, wie gesagt, war er ein bisschen, am Anfang war er wie ein bisschen witty. Also, das ist aber grundsätzlich etwas, wo man sagen kann, ey, das machen irgendwie alle. Also alle größeren, schwierigen Persönlichkeiten und Nazis, die da so irgendwie so hinkommen, die tun am Anfang so, als hätten sie, würden sie es aushalten. Aber jedes Mal passiert dasselbe. Es passiert jedes Mal dasselbe. Die sind am Anfang, es gibt diesen Turning Point, weißt du, wo ja, so das Licht aus ihren Augen rauskommt, so. So, da sind, machen die lustige Sprüche, so von wegen, hey, guck mal hier, ich bin, ah ja, und da haben sie wieder recherchiert, hahaha, die Öffentlich-Rechtlichen. Und so nach 9 Minuten 30, das ist so der Turning Point, zwischen 9 Minuten 30 und 15 Minuten 15 passiert es, dass das Licht aus den Augen von den Leuten herausgedrückt wird.
Ja.
Und dann ist es nur noch, ja, sie hier, die Linken.
Ja, diese linksextreme Lügenpresse wieder.
Ja, richtig, richtig, richtig wild. Das ist, also da geht nicht mehr viel. So, da ist dann immer dasselbe ab, da immer derselbe Ablauf. Und das Geilste war wieder bei Reichelt war es am Ende, der sagt, der guckt auf die Uhr. Er sagt, das vermittelt richtig den Eindruck, boah, ich will hier raus,
ja,
ich will mit diesem Wichser nicht mehr reden.
Ja,
mehr.
Ja.
Er guckt auf die Uhr, er geht zur Tür, auf die Sekunde macht die Tür zu und verpisst sich. Also wirklich auch nichts, einfach nur, oh, I wanna fucking get out of here, Alter.
Ja.
Ich will hier raus, lasst mich. Und das ist, also der Krömer, der hatte 2 schwierige Wochen, Alter. Der wird wirklich, also da hat er wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie er das noch toppen will, aber Alter,
schon. Ja, er hat ja mehrere Aufnahmen. Er hat schon mehrere richtig, richtig schwierige Gespräche auch geführt. Ne? Ich glaube, Erika Steinbach kann ich mich noch daran erinnern, die war auch
so. Oh super Gott, Erika schwierig. Steinbach war so schwierig. Ja. Aber das war halt einfach so, ich weiß nicht, die hat halt auch einfach, also die ist halt einfach auch wirklich eine mumifizierte Persönlichkeit. Ne? Die ist nicht nur von alt, sondern die hat eine mehr mumifizierte Persönlichkeit. Die, ja. die kommt auch nicht, die ist in Verschwörungstheorien und Fremdenfeindlichkeit eingewickelt, die Persönlichkeit. Da machst du nichts. Ne?
Ja, ist ganz, ganz wild. Ganz, ganz wild, die Gäste, die hat auch ein großartiges Format. Und ich weiß nicht.
Frauke Petri auch.
Oh. Frauke Petri war sogar noch relativ angenehm, weil die ja gar nichts mehr macht. Ne? Also die ist ja jetzt einfach nur privat ein bisschen fremdenfeindlich noch. Ja, also aber so mittlerweile hat die ja auf der politischen Bühne, macht die, glaube ich, gar nichts mehr, oder? Ich glaube, Frauke Petri macht gar nichts mehr.
Frauke Petri ist, nur noch beruflich Mutter wahrscheinlich oder so. So wie es sich gehört auch.
Was macht die denn? Die macht gar nichts mehr, ne?
Weiß ich nicht.
Beruflich Mutter, ja.
Die ist weg. Frauke Petri heute. ja, hier.
Die ist Parteivorsitzende der Blauen Partei.
im September 2016 heiratete Petri den damaligen nordrhein-westfälischen AfD-Landesvorsitzenden Pretzel. Sie haben seit Mai 2017 einen gemeinsamen Sohn und seit Mai 2019 eine gemeinsame Tochter. Und die leben jetzt im sächsischen Delitzsch.
Ja, natürlich, ja. Ne? Wahrscheinlich in so einer antisemitischen Wohnsiedlung irgendwo.
In so einer, klar, natürlich. Da wird einfach noch mal ein bisschen, wir werden den Kindern jetzt auch noch mal so ein richtiges deutsches Weltbild vermitteln, ne? Das Richtige, den richtigen Umgang mit die Ausländer.
Ja.
Und das ist auch wunderschön, dass sie da sich so zurücknehmen konnte, um ihren fremden Hass privat wahrscheinlich.
Auszuleben.
Ja, nee, die macht gar nichts mehr.
Wobei, warte mal, war das zu Frauke Petri-Zeiten noch schon so? Oder hat man da noch darüber geredet, boah, wir befürchten die AfD ist rechts?
Nee, nein.
War das nicht 2016?
Nein, 2016, war das nicht so?
Frauke Petri, das war ja das Ding. Frauke Petri, Konrad Adam und Bernd Lucke haben 2013 die Partei quasi vornehmlich gegründet. Und damals war das noch so ein Wolf im Schafspelz. So aus freien Wählern haben die sich dann gegründet, wurden so im Background, das wusste man aber damals noch gar nicht, finanziert von irgendwelchen Nazis aus dem Ausland, ne, von Ausländer-Nazis. dann hatte ja der Lucke diesen Anti-Euro, Anti-EU, also so Deutschlands Wirtschaftsinteressen müssen gestärkt werden. Wir dürfen uns nicht um die schwachen Länder kümmern in der Europäischen Union, sonst geht es uns selbst an die wirtschaftliche Kehle. Die Griechenland-Scheiße, du erinnerst dich bestimmt, Spanien, Portugal, da war ja ganz, ganz viel. Und dann kam der Turning Point. Und der Turning Point war ein bisschen weird, weil der auch mit der FDP zu tun hat. Da erklärt sich dann auch diese AfDP-Geschichte immer ganz schön raus. Das wissen nämlich die wenigsten. Die FDP ist ja komplett aus der Versenkung verschwunden. Die haben es ja noch nicht mal in den Bundestag geschafft, nachdem sie regiert haben, weil ihnen die Identität gefehlt hat, so ein bisschen. Und da war Chrissy Boy-Lindner noch nicht vorne an der Partei. Also man hat sich noch nicht umstrukturiert. Und in dieser Umstrukturierungsphase hat Christian Lindner dann die Lücke geschlossen, so 2014, 15 rum, die AfD hinterlassen hat. Denn die haben Lucke dann rausgeworfen. Ich weiß gar nicht, wann das gewesen ist. Wann haben die Lucke rausgeworfen? Das muss auch so 2015 sein. So um den Dreh rum. 2014, 2015 rum müssen sie den Lucke dann rausgeworfen haben. Und da hat dann Frauke Petri übernommen. Also pünktlich zur Flüchtlingskrise.
Ja.
Und dann wurden die.
Frauke,
und dann war voller. Aber, dann war, also, Frauke Petri war von Anfang an der Nazi-Flügel.
Die hat die Fahne gehisst noch.
Ja, die hatte die Hakenkreuzflagge gehisst von Anfang an. Aber dieser Konrad, Adam und vor allem der Bernd Lucke, die waren ja. Da kann man ja wirklich einen Point machen, dass die nur so wirtschaftlich recht sind. Also, den würde ich noch nicht mal vorwerfen, dass die jetzt schwere Fremdenfeinde sind. Vielleicht, also mit Sicherheit werden sie das sein, aber. Die haben das jetzt zumindest nicht so dick nach außen getragen. Am Anfang war die AfD noch, das war auch die Zeit, wo Dena noch Werbung gemacht hat für die AfD.
Oh Gott, das ist ein dunkles, das muss man mal sich vor Augen führen, ne? Das ist am Anfang rausgekommen in einer Zeit, 2014 so, nee, wann hat Dena das, 2014 glaube ich.
Ja, muss auf jeden Fall vor 2015 ganz, gewesen sein, ja.
Ganz am Anfang, als diese Partei sich so etabliert hat. Und die Leute dachten, da entsteht eine Partei, die neues demokratisches Denken möglich macht. Ja. So von wegen, das ist was Frisches, das ist was Neues. Und dann hat Dena in einem Interview mit einer Zeitschrift gesagt, ja, dass er die gut findet, weil er dass endlich mal was Neues gemacht wird. Und das ist wirklich, Bruder, aged like alter Ziegenkäse. Wirklich,
Alter,
es
ja.
ist wirklich, holy shit, ist das schnell verschimmelt, Alter. Er hat sich davon auch distanziert, aber ich will sagen, Dena hat noch nie ein politisches Statement gemacht, neben dieser Sache. Aber er hat deswegen auch nie
wieder fucking Dena ist ein laufendes, atmendes, rennwagenfahrendes Statement für die Wahl von freien Demokraten.
Ja, ja, er ist, Dena ist ein wandelnder FDP, ist ein wandelnder FDP-Promotion.
Ja, so mehrere Startups, ganz fresh am Start in der, in der Unternehmerinnenwelt und Rennwagen, eigene Firma da, hier noch ein Startup, da noch ein Startup, so der, der kann...
Ist schon, ich glaube, er braucht gar keine politischen Statements mehr machen, um mehr politische Statements zu machen.
Ja, ich habe, ich muss wirklich sagen, dass ich ihm... Ich bin der Erste, der die Nazi-Keule wirft, wie du weißt. Ich bin der Allererste. Also wenn die Leute über die Nazi-Keule sprechen, dann habe ich die schon lange geworfen. Also
du hast die erfunden, ja, die Nazi-Keule.
Ich habe die Nazi-Keule erfunden. Ich bin der Erfinder der Nazi-Keule. Und selbst ich würde denen da jetzt keinen Vorwurf machen, weil gegen 2013, 14 rum, da muss man wirklich schon ganz genau hingeguckt haben, um da nicht nur Rechtsliberale, sondern echt rechtsextreme Ader zu finden. Also man hat das erahnen können, aber ich nehme ihm das nicht übel, dass er da gesagt hat, ey, so eine wirtschaftsliberale, junge Alternative für Deutschland, die ist schon ganz fresh, die finde ich schon ganz geil als Unternehmer. Natürlich nicht gut, weil auch wirtschaftsliberal ist ja, also wenn du deine Stimmen damit gewinnst, zu sagen, lass doch die Griechen einfach verrecken, dann ist das jetzt auch nicht so mein Ding, mein Jam. Aber die AfD war damals noch nicht die Nazi-Partei, die sie jetzt ist. Ne, das kam dann erst 2015.
Das war ein Wolf im Schafspelz, hast du, glaube ich, gesagt. Und das war es tatsächlich. Ja, ja. Hat sich am Anfang gerade mit liberalen und neuen, frischen Wind einfach in die Mitte der Gesellschaft gepustet? Oder hat es versucht, sich in die Mitte der Gesellschaft zu pusten und ist dann am rechten Rand hängen geblieben.
Ja, ja. Die haben ja am Anfang haben die ja sogar eher so richtig sozial marktwirtschaftlich noch rumgeeiert, weil die sich ja, die haben ja eigentlich nur von Ludwig Erhard abgeschrieben. Das ist ein Unionspolitiker, der sehr, sehr viel für die Entstehung der heute immer noch existierenden sozialen Marktwirtschaft geleistet hat. Und da haben die sich irgendwie komplett dran gelehnt, aber dann eben auch wieder nur veraltet, weil du kannst halt keine politischen Theorien aus der Vergangenheit nehmen, da die Umstände komplett anders gewesen sind. Das ist ungefähr so, als wenn du dich in 2022 immer noch hinstellst und Karl Marx rezitierst. So, die Ideen sind ganz nett, aber wir haben in Deutschland jetzt auch keine Kinder mehr an Fließbändern, die nach 14 Stunden Arbeit tot umfallen. Also müssen wir da ja auch in der Kommunikation differenzieren. Und so haben die schon so ein bisschen dieses Germany First nach vorne gepeitscht, aber es war noch auf einer demokratischen Ebene, glaube ich. Und das hat sich dann ja komplett geändert, als dann die Flüchtlinge kamen.
Ja, ganz am Anfang, ich habe das eher so beobachtet, und ich will da jetzt mal einen bildlichen Vergleich machen. Wenn der politische Kosmos wie so ein Klassenzimmer ist, sagen wir mal davon aus. Und da sitzen rechts die Rechten, links die Linken, in der Mitte die CDU, aber die guckt immer nach rechts. So, weißt du, so und so ein bisschen aufgebaut.
Christian Lindner fummelt mit einer rechts.
Und rechts ist das, und bei den Rechten ist das Fenster offen. Ja. Und das Fenster ist offen und dann kommt so ein Flieger, so ein Papierflieger rein mit einer neuen Idee. Das ist der AfD-Papierflieger gewesen. Und da der von rechts reingekommen ist, und wie am Anfang stand da Sozialmarktwirtschaft drauf, und das stand irgendwie ganz interessant. Das Problem ist aber, da das von rechts kam, haben die Faschos auf der rechten Seite danach gegriffen, ihre Hakenkreuze drauf geschmiert und das weiter in die Mitte geworfen. Ja. So, und so ist es mehr oder weniger mit der AfD passiert, denn die haben ganz am Anfang wirklich, also vielleicht marktwirtschaftliche Ideen gehabt, aber die haben sich so schnell von rechten Gedanken besetzen lassen. Da sind so schnell Leute an die Parteispitze geschoben worden, die wirklich nur noch mehr als stabile Rechtsextreme bezeichnet werden können. Da wurde schneller der Klimawandel geleugnet und dem Ausländer die Schuld gegeben, als man sich vorstellen kann. Und jetzt sitzen wir hier, ne? Fast 10 Jahre später. Fast 10 Jahre später. Mhm. Und AfD ist eine der populärsten rechtsextremen Parteien in Deutschland, die sich der Demokratie bemächtigt, um sie abzuschaffen.
Ja, ja? Hier habe ich das Bild für AfD in 2013. Das ist AfD 2013.
Ja. Ja, weder links noch rechts. Rechts. Ja, das ist leider genau das. Tatsächlich eine traurige Entwicklung, aber vor allen Dingen, und das ist ja das Ding, was du sagtest, zu der Zeit, als Dena sich dazu geäußert hat, war das halt noch nicht so, ne? Also,
ja, du hattest halt Hardcore-Nazis da in der Partei und du hattest mit Frauke Pilte ja auch jemanden, der, wenn man da mal sich wirklich hintergesetzt hätte, hätte man auch herausgefunden, aber wie gesagt, da kann selbst ich, die laufende, atmende Nazi-Keule, kann ihm da keinen Vorwurf draus machen. Aber wenn man heutzutage die AfD empfiehlt oder wählen wollen würde, das ist eine Nazi-Partei, man weiß, was man da wählt und da gibt es dann auch keinen Raum zur Spekulation mehr, ne?
Nee.
Also gar nicht mehr.
Überhaupt nicht.
Jetzt ist ja sogar der Herr Meuthen raus, nachdem er dann nach 10 Jahren festgestellt hat, huch, hier sind ja Nazis in der Partei.
Oh Gott, stimmt der. Oh Gott, die Übergabe an Schrupalla und Weidel. Eieiei.
Ja. Eieiei. Ich glaube, es gibt gar keinen mehr, der gemäßigt ist. Jetzt im gesamten Vorstand. Du hast da nur, noch. Ich glaube, Alice Weidel ist die Gemäßigte. Weil die nicht sofort zum Gruß ausholt, wenn man die mit
Alice Weidel ist zumindest die noch nicht in diesen WhatsApp-Gruppen ist, wo den Ausländern und allen möglichen
Doch, die ist auch da drin. Fans,
die ist auch
in der Gruppe? Ja, die ist auch da drin, aber die hat ja gesagt, naja gut, aber das sind halt, da schreiben halt 250 bescheuerte Neonazis drin und die schreiben die Hitlern da so viel ab, dass ich das gar nicht lese. Und das habe ich ihr sogar geglaubt. Also ich habe
Oh Gott, Alter. Also es gibt wirklich wenig Dinge, die so ein bisschen weird sind, aber zu wissen, dass da so viele Neonazis drin rumschwirgeln und dann trotzdem zu sagen, ja, die Tantiemen, die lasse ich mir aber schmecken, das Bundestagsgehalt ist einfach zu gut. Digga.
Ich glaube, Alice Weidel glaubt schon daran, dass da Ausländer schuld sind und so, ne? Aber die ist noch ein bisschen. Es ist auch wieder persönliche Betroffenheit, ne? Die ist selbst schwul und dann denkst du dir, ja gut, dann vielleicht so ein bisschen außerhalb des scharf konservativen Spektrums arbeiten, ist in Ordnung, aber schon Ausländer können wir uns darauf einigen, dass die scheiße sind.
Ausländer raus,
oder wie die AfD es sagt, weil die hat ja zusammen mit Axel Springer genau dieses Narrativ erschaffen. Man sagt nicht mehr Ausländer raus, sondern krimineller Ausländer raus. Ne? Man sagt zwar, dass jeder Ausländer kriminell ist, aber man schafft es damit in die Mitte der Gesellschaft, weil der Jochen mit seinen 52 Jahren, der denkt sich, na, wenn die kriminell sind, dann sollen die schon raus. Ne? Ja, sollen die, aber naja, das ist halt die Sache. Ne? Warum ist denn jemand tatsächlich kriminell, wenn er eine Dose Suppe klaut? Oder ist es da die Volkspflicht eines jeden wegzuschauen? Ja. Katar, Fußball-WM. Ist auf dem Schirm. Wir haben uns das immer sehr einfach gemacht, weil wir gesagt haben, ja, es ist Fußball, interessiert uns beide nicht, Boykott, jawollo. Jetzt kommen allerdings die absurdesten Rechtfertigungen ans Tageslicht, warum man denn trotzdem die WM in Katar gucken sollte. Und ich möchte dich mit einer Short-Story beglücken.
Oh Gott.
Und zwar mit der absurdesten Begründung, die ich bislang gehört habe. Von einem
warum man die WM in Katar gucken
ja,
sollte.
Ja, muss. Warum man sie gucken muss.
Ah.
Wir gehen sogar einen Schritt weiter. Die normalen Rechtfertigungen, die reichen nicht mehr aus. Wir verschärfen uns jetzt. Und ein Fußballkolumnist, ich habe den Namen vergessen und ich werde mir den auch nicht merken können, spielt auch gar keine Rolle, hat Folgendes gesagt. Wenn man die WM in Katar boykottiert, dann trägt man dazu bei, dass dort Menschenrechtsverletzungen passieren. Hört sich jetzt hört sich wild an, aber ich möchte dir erklären, welche brillanten Gedankengänge dahinter stecken. Und dann wirst du mir zustimmen, dass auch du die WM gucken wirst. Dieser Fußballkolumnist mit insaner Reichweite, also nicht irgendwie so ein kleiner Typ, der das mal unter ein YouTube-Video geschrieben hat und 3 Likes dafür bekommen hat. Nee. Wir sprechen über eine reichweitenstarke Fußballkolumne. Und der hat geschrieben, passt mal auf, Freunde. Da passieren ja Menschenrechtsverletzungen, sagt man so. Ne? Die passieren aber ja auch in Deutschland. Und wenn man jetzt als Fußballfan und moralische Instanz die Fußball-WM guckt, dann trauen die sich ja in Katar gar nicht, Menschenrechtsverletzungen zu begehen.
Hä?
Weil sie ja beobachtet werden.
Hä?
Also ist das dieses Franz Beckenbauer-Ding? Ich habe keine Sklaven gesehen.
Nee, das ist noch schlimmer. Das ist, wenn du dir die Fußballspiele anschaust, dann guckst du ja gar nicht, dass da Fußball gespielt wird. Sondern die Augen des moralisch fundierten Fußballfans, der ist ja gar, die sind ja gar nicht auf dem Ball oder dem Spielgeschehen. Sondern die scannen alles, was drumherum passiert. Die gucken, ob da irgendwo ein Schwuler ausgepeitscht wird. Das ist die Aufgabe der Fußballfans. Die interessieren sich gar nicht für die Spiele. Die sind nur interessiert an der Beobachtung, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Ja. Und wenn man das nicht macht, ja, dann ist es ein Augenpaar weniger, das nach Menschenrechtsverletzungen scannt. Da musst du erstmal drauf kommen.
Also das ist ja eine absolute Katastrophe. Das ist ja eine absolute Katastrophe. Also ich hab schon eine Menge Rechtfertigungen gehört und ich glaube, am Ende des Tages kannst du gegen die Überzeugung des Fußballkonsums auch nicht machen. Aber ich glaube, was für mich so ein bisschen das Weirdeste ist, ist so von wegen, ja, ich habe ja schon GZ dafür bezahlt, dann gucke ich mir das ja an. Ich denke, Alter, Digga, ja, okay. Gut, was willst du denn da sagen? Ja, was sagst du so jemandem? Okay, ja, dann guckst du dir an. Aber
ja, die andere schöne Erklärung war ja, naja, man hat ja sowieso schon, also das ist ja, es ist ja sowieso der Fall, dass nur 5000 TV-Boxen die Quote bestimmen, also wird das ja gar nichts bringen. Ne? Auch immer eine sehr schöne Begründung, die ich sehr nachvollziehen kann. Da wurde gesellschaftlicher Protest auf jeden Fall verstanden. Ne? Auch allgemein gesellschaftlicher Aufschrei und Boykott wurde da verstanden. Es geht ja nur um die 5000, die man müsste einfach als Gesamtgesellschaft, müsste man die 5000 Leute ausfindig machen, die diese TV-Boxen haben und denen die Fresse polieren und sagen, du hörst auf, das zu gucken, damit ich das gucken kann. Und dann haben die nämlich überhaupt keine Quoten und realisieren, dass sie was falsch machen, während trotzdem alle gucken. Absolut brillant, oder?
Ja, Wahnsinn, die klinische Evidenz, wissenschaftliche Arbeit, wirklich alles Professoren haben sie bestimmt ergoogelt.
Ach komm, das interessiert doch sowieso niemanden mehr. Also da sind wir sind doch schon lange bei Idiocracy angekommen, was das angeht. Wir leben in einer Mischung aus Idiocracy und Don't Look Up. Das ist unsere Lebensrealität. Ich habe diese ganzen Mobilisierung gegen die letzte Generation, ne? Von wegen, das sind Mörder, das sind Terroristen, das ist die grüne RAF, die da kommt. Das ist, Alter, du hast jeden Tag, hast du sogar im Spiegel und so, hast du Berichterstattungen darüber, dass, gestern am 14.11. Ist ein 19-Jähriger fast verreckt in einem Unfall auf einer Autobahn. Weil die Feuerwehrleute nicht durchgekommen sind, weil die Idioten mal wieder wie 250.000 Mal im Jahr nicht in der Lage gewesen sind, eine Rettungsgasse zu bilden. Und dann sind die.
Das war auf der A9, genau. Da war ein Stau, haben eine Rettungsgasse nicht gemacht. Die Feuerwehr musste 3 Kilometer zu Fuß laufen.
Ja, mit ihrem, ja, richtig, genau. Du hast es auch mit mitbekommen. Ihrem
Equipment. Ja, ich hab's
3 Kilometer sind die zu Fuß gerannt. Gerannt!
Ja.
Um da hinzukommen und den 19-Jährigen aus dem Unfallwagen zu schneiden. Und da hat man irgendwie so überhaupt nichts von mitbekommen. So, es hat einfach fucking niemanden interessiert. Und heute Morgen habe ich gelesen, dass diese Kunstbeschmierungen, die auch, diese Schweine zerstören den Monet. Und du hast einfach seit Monaten schon Neonazis, die Kunst beschmieren. Und diese Neonazis machen das, und jetzt halte ich fest, weil Attila Hildmann, das glaubt man nicht, aber Attila Hildmann ist ja einer der bescheuertsten Schwurbler, die es gibt, so in der Geschichte von Schwurbeleien. Und der hat herausgefunden, dass in einigen deutschen Museen ja der Thron Satans, des Juden Satans sitzt. Und da werden nachts Kinder geopfert. Und weil die daran glauben, gehen die dahin und zerstören das einfach. Aber da kriegt man nichts von mit. Da kriegt niemand, weil es niemanden interessiert.
Ja. Das Ding ist, also ich finde die, also ich werfe hier mal mein Tuch in den Ring und ziehe die Boxhandschuhe an. Ich finde, die letzte Generation sind tatsächlich überprivilegierte Trottel.
Also mit vollem Herzen bin ich felsenfest
davon überzeugt. Was heißt denn überprivilegiert?
Überprivilegierte Trottel aufgrund der Tatsache, dass sie aus Studenten und weißen privilegierten Jugendlichen bestehen, die ihre Energie dafür einsetzen können, sich Gedanken darüber zu machen, was die Erde gerade kaputt macht.
Ja, okay.
Und aufgrund der Überzeugung und des Kontrollverlusts, den sie haben, wegen niemand hört auf uns und niemand macht was, zu extremen und radikalen Mitteln greifen. Wie sich auf eine Straße kleben, wie Dinge oder gesellschaftliche Dinge angreifen, die halt dafür stehen, was das Problem ist. Ja. Autohäuser, Porsche, Kunstwerke, was auch immer.
Ja. Ne?
Also alles, um aufmerksam zu gehen. Aber das ist trottelig, absolut trottelig. Und es ist schade, dass es so ist. Ich find's super, Ich kann es nicht verhindern, weil die auch kann man nicht verhindern, aber die nehmen ja ihr Recht wahr, das Recht auf Protest. Das ist ja auch schön und gut, ich amüsiere mich köstlich darüber, aber ich finde es halt mega kontraproduktiv und gut, sollen sie halt machen, denn am Ende des Tages ist es so, dass sie nicht verstehen, dass das eintritt, was du sagst. Nämlich die Medienhäuser bilden nicht Inhalte von denen ab, sondern die bilden die Methode ab.
Ja.
Spiegel, fucking Süddeutsche, fucking natürlich Bild, aber auch Welt, was ja irgendwie auch das privilegiertere Bild ist. Aber du kannst es, you fucking name it.
Welt oder wie ich es nenne, Bildzeitung für Leute, die in der 9. Klasse gewesen sind.
Ja, genau. Also du kannst theoretisch jedes Mainstream-Medienhaus nennen, das folgende Maßnahmen genommen hat, als dieses mit der Radfahrerin passiert ist. Das ist ja der, wo es nochmal hochgekommen ist. Die haben geschrieben, Ökoterroristen blockieren Straße, Radfahrerin verstirbt. Das war die Headline. Das ist die Headline gewesen. So, jeder, der sich daran beteiligt hat, hat diese Headline gemacht. So. Und die Leute lesen das nicht. Die Leute lesen die Inhalte nicht.
Das ist so
und dann dumm. kommt später eine Notärztin, 2 Tage später, glaube ich, die bestätigt, halt stopp, wir hätten unabhängig davon, ob diese durchgekommen werden oder nicht durchgekommen werden, hätten wir die Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Denn wir hätten auch nicht auf die gewartet, wenn die blitzgeschwindigkeitsmäßig hier gewesen wären.
Selbst wenn die da gewesen wären, hätten wir es gar nicht
benutzt. Hätten die das anders gemacht, weil das viel zu lange gedauert hätte. Also hat sie mit diesen Informationen, die man aber erst recherchieren muss, weil das in den Überschriften nicht drinsteht, hat sie mit diesen Informationen die Vorwürfe gegenüber der letzten Generation berechtigterweise entkräftigt. Aber es hat nicht geholfen. Denn nochmal, die Schlagzeilen zu diesem gesamten Protest und zu dieser Bewegung sind nicht inhaltbasiert. Selbst die Zeilen in dem Texten sind kaum noch inhaltsbasiert. Ja. Da steht immer Folgendes drin oder in ähnlicher Form. Die letzte Generation blockiert wegen Protesten das oder macht das kaputt, vergeht sich daran und aktuell gibt es Ermittlungen von bla bla bla. Da steht nicht wofür, da steht nicht mehr wofür. Und wir bewegen uns also davon weg, dass die Inhalte wiedergegeben werden, also wofür die protestieren, zu absoluter Kritik der Methodik. Das interessiert die Leute nicht. Das interessiert kaum noch die Journalisten. Und wenn die Journalisten das so abbilden und die Menschen das so aufnehmen, und du kannst das wirklich bei nahezu jeder Zeitschrift lesen. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber es ist leider so. Das ist nicht nur Bild. Wir reden hier nicht nur von Bild. Wir reden nicht mal nur von Bild und Welt. Sondern wir reden vom ganzen Portfolio.
Ja.
Mich würde es nicht wundern, wenn das nochmal in der Zeit steht. So, ich wäre nicht überrascht.
Naja, die Zeit und die Süddeutsche und die Zeit, das waren schon die da versucht haben zu differenzieren und das erstmal so ein bisschen.
Nee, die haben Folgeartikel rausgebracht.
Ja, ja, naja, die waren dann.
Aber Damage ist dann so.
Ja.
Weißt du, die Leute, die das aufsaugen, und ich glaube, ich habe dazu auch damals noch getwittert und habe gesagt: Ja, herzlichen Glückwunsch. Die Darstellung der Mainstream-Presse hat es geschafft, dass die Leute nicht mehr über die Inhalte sprechen, sondern nur noch über die Methode.
Ja.
Keiner redet dafür, was die kämpfen. Es wird nur noch darüber gesprochen, ja, das sind irgendwelche Ökos. Aber wofür genau, ist gar nicht mehr klar. Sondern es wird nur noch darüber gesprochen, dass das irgendwelche, dass das irgendwelche, dass die Straßen blockieren, dass die Menschen potenziell gefährden, dass die, das, und dann wird nebenbei noch Rettungsgasse gesagt, dann wird es versucht, auf den Autofahrer abzuwälzen. Ja. Aber versuch mal bitte in Deutschland was auf den Autofahrer abzuwälzen, Digga.
Ist nicht so wirklich.
Versuch in Deutschland mal was auf den Autofahrer abzuwälzen. Ja, super. Hey, herzlichen Glückwunsch.
Ey, ich bin da ganz bei dir, wenn es darum geht, dass das, was die Leute daraus machen, absolut furchtbar ist.
Aber nee, ich muss noch mal intervenieren oder ich muss den Punkt noch zu Ende führen, okay. Denn darauf wollte ich hinaus. Und das ist etwas, was du weißt und das ist etwas, was ich weiß. Die wälzen es ab. Die wälzen es ab. Das ist die Lebensrealität in der Darstellung dieser Bewegung. Und wenn du das anerkennst und wenn du das weißt, dann ist es für mich nicht nachvollziehbar, wie eine Gruppe von Menschen, die so schlau ist oder sich als so intelligent hervortut, wie AktivistInnen im Rahmen der letzten Generation und anderen
Terroristen, sagen wir es so,
Umwelt, sondern umweltschützenden AktivistInnen, so wirklich in diesem Bereich, wo es darum geht, nicht den Planeten zu retten, sondern den Menschheit zu retten,
genau.
Weil den Planeten interessiert das ja nicht. Wenn die das wissen, dann kann ich mir nicht rational erklären, ich kann es nicht, vielleicht kannst du es mir erklären, warum man die Entscheidung trifft, trotz der bewussten Darstellungsmethode in der Gesellschaft und der Ablehnung in der Gesellschaft, weiter die gleichen Methoden anzuwenden. Immer wieder die gleichen Methoden, weil das, worum die buhlen, ist eine Aufmerksamkeit und ein Anschluss der Mehrheit.
Ja.
Die wollen, dass die Menschen sehen, dass sich da jemand für einsetzt und dass die sich anschließen. Die wollen, dass Leute auch zu ihren Lokalpolitikern gehen und sagen, ey, da kämpfen Jugendliche draußen, da kämpfen junge Leute draußen für unsere Zukunft und ihr seid irgendwelche abgehobenen weißen Fickmänner und ihr macht überhaupt nichts. So, das wollen die. Die wollen, dass auch der Herbert und auch die Marianne verstehen, dass wenn jetzt nichts getan wird, wir in 100 Jahren oder in 70 Jahren oder in 50 Jahren bei den Kindern und bei den Kindeskindern ein heftiges Problem haben.
Ja.
Aber die kriegen das nicht im Umgang, weil der Umgang mit ihnen so ist, wie er ist. Darum würde ich mir wünschen, dass die Methode sich ändert, aber die ändert sich leider nicht. Und jetzt stelle ich die Frage, warum zur Hölle ist das so?
Ja.
Warum ändern die ihre Methoden nicht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Aber ich bin froh, dass sie überhaupt gestellt wird, weil du damit schon mal 15 Schritte weiter bist als der Durchschnittsdeutsche oder der durchschnittliche Typ oder 20 bis 25 Schritte weiter. Wenn man sich
Aber ich bin ja auch nicht der Typ, der überzeugt werden muss. Das ist ja,
ja
das
ja,
Ding.
Ja, ja.
I understand. Ich weiß es. Karl, du musst auch nicht überzeugt werden. Bruder, wir versuchen wirklich alles in unserer Macht Stehende, allein durch die Idee, dass wir klimaausgleichende Bezahlungen machen, nur um die Existenz dieses Podcasts zu rechtfertigen. Und ich weiß, das ist eher so die FDP-Methode.
Ja, ja, ja.
Aber es ist eine Idee. Wir machen uns Gedanken. So, wir sind nicht die, erreicht werden müssen. Die erreicht werden müssen, werden aber nicht erreicht, weil die abgestoßen werden. Und einfach nur, weil man die Methode vielleicht nicht ändert.
Ja, aber die erreicht werden müssen, die sind ja nicht nur die, sagen wir mal, unterprivilegierten, sozioökonomisch Abgehängten. Ne? Die
ganz und gar nicht.
Das geht ja bis hoch zu Lanz, der keine Ahnung hat, um was es da geht. Und ganz, ganz viele, die Mehrheit der Gesellschaft hat keine Ahnung, was da gerade passiert. Und
ja.
Wenn man die Methodik der letzten Generation kritisiert, was man tun kann und was man auch tun sollte. Ich halte ganz, ganz viele Dinge für schwierig, gerade die Dinge, die am Anfang gemacht worden sind. Also da wurden, das hat man gar nicht so wirklich mitbekommen, aber da wurden beispielsweise Ölspuren gelegt und dann haben sich reihenweise RadfahrerInnen da auf die Fresse gelegt. Das war alles scheiße. Man kann jetzt auch mit den aktuellen Straßenblockaden mit Sicherheit sehr viele valide Punkte finden, dass die Methodik als solches zu kritisieren ist. Also da gebe ich jedem recht, der das tut. Aber alles andere wird ja bereits gemacht und ignoriert. Also das Absurde ist, dass man, wenn man über die letzte Generation debattiert, immer so Vorschläge bekommt wie, ja, die Art und Weise des Protests ist nicht gut, mach doch mal das. Und dann kommt sowas wie, greif doch mal PolitikerInnen an. So, mach doch mal Protestaktionen bei PolitikerInnen, die Entscheidung zu treffen haben. Mach doch mal irgendwas gegen Konzerne.
Die sollen sich bitte vor Friedrichsmerz A8 kleben.
Ja, haben die schon gemacht. Das ist ja das Ding. Das haben die schon gemacht. Da gibt es seit 2000, schlag mich tot, seit 6-7 Jahren gibt es Klimaprotestbewegungen, die sich Stück für Stück radikalisieren. Und sie werden ignoriert. Die letzte Generation ist jetzt ganz stark im Fokus, weil sie Grenzüberschreitungen betreten, weil sie sagen, wir wollen nicht ignoriert werden. Und jetzt hast du vollkommen recht damit, dass die Bearbeitung dieses Protests sehr, sehr oberflächlich und populistisch ist. Also da tut man niemandem etwas Gutes mit. Die Aufbearbeitung davon, die wird jetzt entscheiden. Du hast jetzt seit letzter Woche tatsächlich, dass du PressesprecherInnen der letzten Generation in allen großen Sendungen hast. Heute Abend diskutiert, mir fällt der Name bedauerlicherweise jetzt nicht ein, das ist eine Pressesprecherin der letzten Generation, die mit so einem CSU-Wirtschafts- oder Wissenschaftstypi debattiert bei Maischberger. Du hattest jetzt die letzte Generation, eine 20-Jährige bei Lanz, die gegen 3 Leute anreden durfte und sich trotzdem prima geschlagen hat und inhaltlich delivered hat. Du hast ein Thilo Jung-Interview, das gestern oder vorgestern rausgekommen ist. Also die kriegen die Plattform, um sich selbst zu erklären. Jetzt kann man natürlich sich die Frage stellen, bringt das denn was oder ist die Antipathie schon so groß, dass da nichts mehr zu machen ist? Und dazu muss man in die Geschichte schauen. Alter, ich habe es selber nicht geglaubt, aber wenn man sich Aktivistinnen anschaut, so wenn man Namen von Aktivistinnen jetzt einfach mal so in die Runde wirft und ich sage Martin Luther King, dann denken alle sofort, oh, Martin Luther King, ein großer Mann, I have a dream. Er stand einmal am Mikrofon und hat gesagt, I have a dream, und plötzlich hatten Schwarze Rechte und alle waren dafür und es war prima und geil und es war viel Liebe und der hat das richtig gemacht, weil der ja auch so friedlich gewesen ist. Martin Luther King war der am meisten gehasste Mann in Amerika. Der wurde erschossen. So, als der angefangen hat, wurde wo auch immer der hingefahren ist, wurde der bespuckt. Der wurde inhaftiert, der wurde bespuckt. Die Mehrheitsgesellschaft hat ihn gehasst. Und selbst als die dann nach jahrelanger Arbeit es soweit geschafft haben, dass er dann I have a dream sagen durfte, selbst zu dem Zeitpunkt war das eher 50-50 in der Gesellschaft. So 50% haben sich gedacht, naja, er hat ja schon einen Punkt mit dem, was er da so sagt. Und 50% haben gesagt, also wir sind ja ohnehin schon bewaffnet, lass den mal erschießen, was dann auch geschehen ist. Zur selben Zeit hattest du dann ja nicht nur Martin Luther King, sondern du hattest Malcolm X. Und Malcolm X war nicht nur die letzte Generation, sondern der war fucking Klima-RAF. So Malcolm X war einfach nochmal um ein Vielfaches extremer und radikaler in der Art und Weise seines Inhaltstransports, kann man sich gar nicht vorstellen. Und das gilt jetzt nicht nur für diese beiden Aktivistinnen, sondern für alle. So die Aktivistinnen derzeit im Iran werden niedergeprügelt und erschossen. So immer wenn irgendwas Neues in die Gesellschaft kommt, die Leute sind interessiert am Status quo. Und das ist auch völlig egal, wo die sind immer interessiert, das zu halten, was sie haben. Und wenn dann irgendwelche privilegierten Menschen kommen, und da gebe ich dir ja auch recht, du hast ja recht damit, das sind ja im Schnitt sind das ja doch eher AkademikerInnen-Kinder und AkademikerInnen, die da sich auf die Straßen kleben und sagen, ey Freunde, ich habe ein Paper gelesen und da steht drin, wir sind gefickt, also bitte hört mir mal zu. Da gebe ich dir vollkommen recht, aber die kriegen jetzt so langsam die Bühne, sich zu erklären. Fridays for Future, um ein weiteres Beispiel zu nennen, das vielleicht für viele Zuhörenden ein bisschen greifbarer ist. Erinnerst du dich an die ersten Fridays for Future-Proteste?
Die Schülerproteste, wo die Leute dann gemeckert haben, dass die bitte in die Schule zurückgehen können. Vollkommen trottelig. Ey, aber darum, ich glaube, das verzerrt noch ein bisschen das Bild. Hier geht es nicht um Menschenrechte. Hier geht es auch nicht um etwas, das greifbar in Form von Diskriminierung ist. Hier geht es ja um einen Protest.
Das ist gut.
Also hier geht es nicht um einen Protest, der sich für oder gegen die Fehlläufe von einer Regierung, einem System oder etwas, was man konkretisieren kann, geht, sondern es geht um eine Problematik, die für Menschen geistig nicht zu greifen ist. Und damit meine ich, Klimawandel passiert in einem Zeitraum effizient, wo es davon geht, wenn wir jetzt, also ich fasse mal so zusammen, wenn wir jetzt alles aufhören würden an CO2-Ausstoß, ja. Menschheitstechnisch, alle, dann würde das erst in 30 Jahren besser werden. Sowas. Wir reden von solchen Sachen. Wir reden also von einem Zeitspann, der für viele Menschen das halbe Leben ist. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt alles umstellen würden, zum jetzt sofort, wenn wir es sofort könnten, was super geil wäre, und warten würden, wann es besser wird, dann wäre das so 30 Jahre. Dann würde man so, nach 30 Jahren wäre dann so der Zenit erreicht und dann geht's runter. Und weil das in so insane langen Zeitspannen stattfindet, schaffen es normalsterbliche Menschen schon gar nicht, das geistig zu greifen, ja, weil die kaum wissen, was sie nächste Woche essen sollen. In ihrem eigenen Leben. Die Leute, die über die Miete nachdenken und über die Heizkostennachzahlung, rechnen gerade, wie wird das mit dem Gas gemacht?
Ja.
So, das ist irre. Es ist diese Zeitraum sind unvorstellbar. Und weil diese Zeitrahmen so unvorstellbar sind und weil es hier nicht um Diskriminierung, Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Misogynie oder was auch immer geht, sondern einfach um das Fortbestehen der gesamten Menschheit, ist das nun wirklich nicht, also kann ich es in meiner Wahrnehmung schlecht mit diesen eben genannten aktivistischen Bewegungen vergleichen. Weil das viel greifbarer ist.
Es ging schneller, die Leute zu überzeugen. Ja, absolut. Du hast dann irgendwie so jemanden, der etwas an die, so wenn Martin Luther King sagt, ey Freunde, wie kann das eigentlich sein, dass ich nur, weil ich schwarz bin, im Bus nicht mit Weißen fahren darf? Oder dass ich getrennt pissen gehen muss oder dass die Schulen getrennt sind oder, dann ist das etwas, wo die Leute die Augen aufmachen können und dann realisieren, ach guck
sofort
mal.
Sofort sehen, das ist sofort da. Das
ist ja wirklich so und das ist beim Klimawandel sehr viel schwerer zu greifen, weil, wie du gesagt hast, die negativen Effekte sind langsam alle zu sehen, also da müssen wir nicht lange suchen, bis wir die finden, aber wenn wir jetzt eine Kehrtwende einlegen würden, dann gibt es so viele Faktoren, die für den einfachen Menschen schwer zu fassen sind, zum Beispiel, was ist denn mit China? Oder aber die Amerikaner, die ja auch. Oder in Katar ist das ja, ne? Und dann, warum wir Deutsche? Und aber ich verstehe das. Das ist alles sehr nachvollziehbar. Auf der anderen Seite kann ich aber auch jeden Menschen verstehen, der sich denkt, ja, all diese Dinge, so verständlich sie sind, ändern ja nichts daran, dass wir etwas tun müssen. Und ich glaube, da wird sich in den nächsten Monaten, und ich sage das als jemand, der da so dagegen ist, wie man nur sein kann. Weil ich absolut gar nichts von Gewalt halte. Überhaupt nichts. Ich halte gar nichts von Gewalt. Ich befürchte, und da ist ja dann, da kommt ja dann dieses Klima-RAF-Framing von den Medienschaffenden her. Ganz, ganz viele SozialwissenschaftlerInnen sagen, dass die Radikalisierung dieser klimaaktivistischen Szene, dass die ja nicht aufhören wird bei so ein bisschen Kartoffelbrei. Hi. Ne?
Ja, Karl, aber in Washington hat sich Anfang des Jahres, glaube ich, hat sich jemand, ein Jugendlicher, wegen den Klimaprotesten angezündet. Hm. Bruder, niemand hat es interessiert. Diese Radikalität, Hashtag der arabische Frühling, der ausgelöst wurde, weil jemand, der seine Waren nicht mehr bezahlen konnte, auf die Straße gegangen ist und einfach, weil das alles nicht mehr gelohnt hat, er konnte nicht mehr leben, hat sich angezündet und ein arabischer Frühling ist ausgelöst worden. Das passiert nicht im Rahmen des Klimawandels. Das kann nicht passieren, weil es hier nicht um Regime geht.
Ich bin da ganz bei dir.
Aber die Radikalität, also diese radikalen Herangehensweisen werden nicht dazu führen, dass sich da irgendwas ändert, weil man glaubt, man kann etwas ansetzen, was bei Fremdenfeindlichkeit funktioniert hat, was bei Frauenfeindlichkeit funktioniert was bei Unterdrückung funktioniert hat. Man glaubt, man kann das anwenden für dieses globale Problem. Aber genau weil es ein globales Problem ist, ist es schwierig, das in so einen nationalen Protest zu gießen. Das ist eine Überforderung. Ich weiß, da gibt es wahrscheinlich nicht mal eine richtig gute Lösung für.
Ja, nee, gibt es nicht.
Das Einzige, wovon ich felsenfest überzeugt bin, wirklich felsenfest überzeugt als Demokrat, ist, dass diese extrem radikalen Herangehensweisen bezüglich der wir machen das jetzt oder wir richten unseren Protest weiter, erpresserähnliche Zustände fast, dass das bei einer Demokratie einfach nicht funktioniert. Wir reden hier nicht von irgendeinem Regime, was erpresst wird, sondern protestiert. Wir reden hier nicht vom Iran, sondern wir reden hier davon, dass ein hochwirtschaftliches, eigentlich schon in der Welt unheimlich angesehenes Land, wie beispielsweise Deutschland, sich durch das nicht ändern wird. Mhm. Weil das ist ein Protest, der einer Demokratie, also da bin ich sogar dagegen, in der Form, dass die Demokratie sich dadurch erpressen lässt. So funktioniert das nicht. Leider geht's nicht.
Das ist ja, und das ist ja das Absurde. Die Forderungen der letzten Generation, die arbeiten ja geschickt. Da sind ja Leute, die schlau sind. Die Forderungen, 9-Euro-Ticket und Tempolimit, haben gesellschaftliche Mehrheiten. Das ist das Absurde. Das ist ja nicht mal so, dass die jetzt gegen den. So, wenn wir wirklich etwas tun wollen würden, da gibt es ja diesen SPM-Part, ne? Also, was muss man tun, um etwas zu ändern? Vom IPCC-Bericht. Da sind ja ganz konkrete Maßnahmen für Regierungen und EntscheidungsträgerInnen. Das müsst ihr machen, dann kann es was werden. Wenn nicht, dann nicht. Danach richten die sich ja gar nicht. Die stehen ja jetzt nicht auf der Straße und sagen, verbietet tierische Landwirtschaft. Was eine Forderung wäre, die absolut umgesetzt werden muss, wenn wir irgendwas machen wollen. Sondern die stehen da und sagen, 9-Euro-Ticket bitte für alle und wir brauchen ein Tempolimit. Und wenn man sich die Umfragen in der Bevölkerung anschaut, dann haben die nicht nur Mehrheiten, sondern gigantische Mehrheiten. Es gibt niemanden, der nicht für ein 9-Euro-Ticket ist und es gibt fast niemanden, der nicht für ein Tempolimit ist. Das vergessen immer viele. Diese AutofanatikerInnen, die super laut sind auf Social Media, die sich das Tempolimit nicht nehmen lassen wollen, die sind in der Minderheit. Das sind die wenigsten. Und noch nicht mal das bekommt man hin. Ich verstehe den Aspekt der Erpressung. Also dieses, man lässt sich dann so ein Stück weit in Geiselhaft nehmen. Ich stelle mir nur in meinen unendlichen Privilegien, weil die habe ich ja, ich gehe ja noch einen Schritt weiter. Ich bin ja noch privilegierter als die Leute der letzten Generation. Ich gehe den Schritt weiter und versuche mir so ein bisschen vorzustellen, wie werden denn zukünftige Generationen auf das, was gerade passiert, schauen? Also wie ist das in 50 Jahren? Wie ist das in 50 Jahren, wenn es die Niederlande nicht mehr gibt? Oder wie ist das in 50 Jahren, wenn Australien nicht mehr bewohnbar ist? Wenn wir über Afrika nicht mehr sprechen, weil da gibt es halt nichts mehr. Oder wenn wir Südamerika einfach nur noch als, ach ja, da stand übrigens auch mal was und da hatten wir auch mal Landwirtschaft. Wie ist das in der Zeit? Und wie schaut man dann auf uns zurück und wie bewertet man diese Situation? Und ist das dann so wie bei all den anderen Dingen, die in der Geschichte passiert sind, auf die wir jetzt hinabblicken und uns denken, ja, das ist ja so logisch gewesen, wie hätte man sich dagegen stellen können? Das ist doch dumm. Ja, und dann, dann komme ich zu dem Punkt, dass ich mir denke, ja, die Art und Weise kann man kritisieren, die Art und Weise sollte man kritisieren, aber mir fällt nichts ein, was man anders machen könnte. Weil alles, was mir einfallen würde, bereits gemacht wird und ignoriert wird. Die greifen Porsche an und Porsche denkt sich, ja gut, dann machen wir einfach die Heizung aus und das Licht aus und dann war's das. Die greifen.
Ja, aber das ist doch nur ein Zeichen dafür. Ja. Das ist doch auch ein Zeichen dafür, dass das. Also ja, alles andere hat nichts gebracht. Ich finde das schade. Ich glaube, ich habe profitiert von diesen anderen Sachen, weil ich jemand bin, der im Rahmen dieser anderen Sachen auch ein bisschen selber sein eigenes Weltbild verändert hat. Im Umgang mit der Konversation, mit den Debatten, mit der öffentlichen Wahrnehmung so. Das ist nichts, was mich nicht beeinflusst hat. Darum finde ich es super schade, dass sowas generell so einfach abgetan wird. Ich denke auch, dass es eine Menge Leute gibt, die im Rahmen des vorherigen, der Petition, der Proteste, der Demonstration, dass das auch was für die gebracht hat. Ich finde es total schade, dass das einfach gesagt wird. Das deutet an, als hätte das überhaupt niemanden erreicht, was nicht stimmt.
Nein.
Ich persönlich hat es erreicht. Was ich auch schade finde, ist, dass das den Eindruck erweckt, wenn man das mal sich mal vor Augen hält, dass das den Eindruck erweckt, als geht es einfach nur darum, es ist nicht genug. Es ist nicht genug. Ja, es war okay, was ist, reden wir hier von dem totalen Ökowechsel oder was?
Ja, also ja, das müssen ist so, wir ja.
Aber ich verstehe, aber das Problem ist in der Betrachtung dieser Sachen und das Problem ist in der Wahl der Methodik. Ey, ich wünschte, es würde was bringen. Ey, ich sitze auch hier und mache mir Gedanken darüber, aber ich kann es nicht sehen. Ich sehe nur Nachrichtenagenturen, Medienhäuser, die in ihre Überschriften und die Untertitel schreiben, linke Ökoterroristen verursachen Tod von Radfahrern. Oder die schreiben, linke Ökoterroristen greifen Museum an. Das schreiben die. Mhm. Das schreiben die wirklich. Das ist nicht mal nur Bild. Das schreiben eine Großzahl von Presseagenturen einfach, die sich das gegenseitig zuwerfen und dann übernehmen. So. Und wenn man das weiß und das immer wieder passiert, möchte ich nochmal in Frage stellen, Bruder, Leute, ihr seid so schlau und ihr seid so aufgeweckt und ihr habt so viele schlaue Ideen und die letzte Generation hier, die diese da, ist jetzt Fridays for Future in alle Richtungen, ne? Bitte, bitte überdenkt das, Alter. Ey, überdenkt das einfach, denn ich kann es nicht mehr hören, wir haben vorher alles versucht und es hat nicht geklappt. Was? Was redet ihr da? Das ist eine autoritäre Herangehensweise für ein Konzept eines autoritären Staates, was in der Demokratie einfach nicht funktionieren kann. Mhm. Eine Demokratie kann sich nur durch Mehrheiten verändern. Was willst du machen?
Ja, genau das ist ja der Punkt. Ne? Was willst du machen? In den Abgrund lachen. Ne? Und dann fällt einem sehr schnell ein, ja, Demokratie ist das Geilste, was wir haben. DemokratInnen wahrscheinlich nicht. Und dann kommt man an den Punkt, wo man... Und das ist ja das Absurde. Wir verurteilen uns ja nicht mal selber zum Tode. Deswegen ist das ja nochmal so eine ganz andere Ebene von Scheiße. Die Zahlen der Protestierenden bei Fridays for Future gehen runter. Es wird schon gar nicht mehr darüber berichtet. So, ich glaube, am 20.09. waren über 1 Million auf der Straße, was auch weniger waren als in den Vorjahren. Die Leute haben immer so ein bisschen das Gefühl, dass nichts passiert, weil nichts passiert. Fridays for Future existiert immer noch, es wird noch nicht mal darüber berichtet. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, das war absurd. Der kam aus Wuppertal und der sagte, ey, ich finde das mit der letzten Generation total scheiße. Und dann habe ich ihn gefragt, okay, jetzt rein aus Interesse, warst du denn schon mal bei irgendeiner wirklich so brutal friedlichen Friede-Freude-Eierkuchen-Veranstaltung und hast da protestiert? Nee, war ich nicht, aber ich würde, wenn es sowas bei mir geben würde. Und dann ist es so, Alter, Fridays for Future hat in jeder Stadt eine Ortsgruppe. Überall. Und auch in Wuppertal. Und dann so, ja, nee, habe ich nichts von mitbekommen. Und dann guckst du kurz, googelst 30 Sekunden und stellst fest, ey, die waren vorgestern das letzte Mal auf der Straße. In Wuppertal, bei dir vor der Haustür. Ja, habe ich nicht mitbekommen. Das ist das Ding. Die kriegen das nicht mit. Und jetzt ist die große Frage, wie kriegt man Menschen dazu, das mitzubekommen? Ist es jetzt durch den Weg, dass man sich weiter Zeit lässt und es eben so probiert und dann sieht man, okay, die TeilnehmerInnenzahlen gehen runter und die Presse berichtet nicht mehr darüber und bei Lanz wird jetzt auch nicht mehr darüber gesprochen und Maischberger hat das Wort Klima seit 4 Wochen nicht mehr in den Mund genommen. Was machen wir denn? Also wie kriegen wir denn die Aufmerksamkeit? Und da kommen dann so Menschen wie die von der letzten Generation ins Spiel, die dann sagen, ey, pass mal auf, es wird einfach ein bisschen zu viel ignoriert und wir wissen, dass das scheiße ist und wir wissen, dass wir hier gehasst werden und wir wissen, dass das keine gute Aufmerksamkeit ist, aber jetzt müssen wir es irgendwie verwerten, wenn wir dann bei Maischberger sitzen. Und da hoffe ich einfach darauf, ich habe das bei Lanz gesehen, als die 20-Jährige da gewesen ist und ich dachte mir nur so, ey, mit 20, ey, ich habe wirklich Mitleid mit dir und großen Respekt, dass du so viel Verantwortung trägst mit 20 Jahren. Dich da bei Lanz von so 3 reichen Wichsern belehren zu lassen, dass man ja die Kunst auch retten könnte und dass der Mensch anpassungsfähig sei und. So wirklich wissenschaftlich. Hast du das gesehen bei Lanz?
Nee.
Lanz hat der gesagt, pass auf.
Ich versuche Lanz zu vermeiden.
Ja, gesagt. Alter, ist auch wirklich gut fürs eigene Gewissen. Ey. Der Lanz hat ihr gesagt, woher wissen Sie das? Nachdem sie den IPCC-Bericht rezitiert hat. Und sie sagt, woher wissen Sie das? Und dann hat sie ganz ruhig und sachlich geantwortet, durch die Wissenschaft, sie sagt uns das. IPCC, da und da ist das zu finden. Und dann hat Lanz kurz dumm geguckt und hat gesagt, aber woher weiß denn die Wissenschaft das? Und dann hast du gesehen, wie bei der einfach alles aus dem Gesicht fällt. Weil es ist so absurd. Ey, ich kann das voll nachvollziehen. Ich kann viele Dinge nachvollziehen, aber ich kann nicht nachvollziehen, wie man das so breitflächig ignorieren kann. Wie how is that possible? Und wie kann
ja, und, das ist,
und es ist ja auch, es hat ja auch nichts mit Demokratie zu tun oder mit du sagst es ja, das ist ja dann demokratiefeindlich und das ist ja totalitär und so. Totalitär ist es, wenn du medial gegen eine Gruppe von Menschen hetzt und das noch nicht mal mit dem inhaltlichen Fundament. Sondern einfach so, weil es gerade ankommt. Und das macht Springer nicht zum ersten Mal. Axel Springer hat schon immer progressive Bewegungen genommen, in den Schmutz gezogen und versucht, eine Gesellschaft dagegen aufzuhetzen. Schon immer. Das ist das, was die Bild-Zeitung macht. Und es funktioniert. Da müsste man mal was machen.
Also wir werden wahrscheinlich noch öfter mal über dieses Thema sprechen, ja. Einfach weil es so viel, weil es so viele, weil es da so viele Möglichkeiten gibt und auch so viele Eindrücke. Und ich denke, ich würde mir einfach wünschen, ich glaube, es ist auch gut, dass wir darüber reden. Ich will aber ganz am Ende nochmal sagen, du und ich sind hier nicht die angesprochene Zielgruppe, die mit einem V8 durch die Gegend ballern und ihren Diesel nochmal abbrennen oder so einen Scheiß oder eine Mülltonne anballern oder so. Irgendwie, weißt du, also oder sich zumindest dieser Problematik nicht bewusst wären, sagen wir mal so. Ja? Ich weiß, dass ich noch einen Verbrenner fahre. So ein Ding ist das.
Ja, ja.
So, deswegen dieser Problematik nicht bewusst werden. Und ich würde mir einfach wünschen, dass diese Frustration, die sich in diesem Protest, an dieser Art des Protestes widerspiegelt, sich vielleicht nochmal neu kanalisiert, um nochmal zu überdenken, ob man das nicht nochmal anders schafft. Weil ich von den vorherigen Aktionen eigentlich wahrscheinlich wirklich am meisten mitprofitiert habe und nicht von den jetzigen.
Ja, also ich denke, die Best-Practice-Lösung, die jetzt geschehen könnte, wäre, dass man die mediale Aufmerksamkeit, die man jetzt bekommt, nutzt, um aufzuklären. Das macht man auch sehr gut, dass man versucht, da Sachlichkeit reinzubringen, dass man die Argumente ruhig vorträgt, das Ganze auf einer großen medialen Bühne tut, dass dann aber auch von der Regierung eingelenkt werden muss, dass man da entgegenkommt, und zwar nicht der letzten Generation, sondern den Forderungen vom IPCC-Bericht, ja, dass man zumindest erkennbar eine Wende einleitet und nicht sagt, ja gut, also das ist schon alles möglich, aber dafür will ich, dass Atomkraftwerke weiterlaufen. Ne? Grüße gehen raus an Christian Lindner. Das ist ja jetzt nicht, das ist ja kein Handel. Ne? Das ist ja nicht, wir sind ja nicht auf dem Markt. Mit dem Klima kann man nicht verhandeln. Und dass man dann diese radikalere Form des Protestes wieder einstellt und versucht, über den Fridays for Future Weg erneut zu mobilisieren. Ja, Scientist Rebellion, Fridays for Future, Scientists for Future, all das sind stabile linke Protestaktionen, die das Ganze also schon radikal machen, aber angemeldet und nicht plötzlich und nicht so überrumpelnd. Weil ich gebe dir recht, wenn man ich gebe dir recht und ich gebe dir wieder nicht recht, weil auf der einen Seite sind Straßenblockaden scheiße. Und das trifft oftmals die Falschen. Und ob die jetzt daran schuld gewesen sind, dass da eine Frau gestorben ist oder nicht, spielt für mich bei der Bewertung keine Rolle, weil es in der Theorie möglich wäre. Aber sie sind nicht schuld
gewesen. Für mich, also sie sind nicht schuld gewesen. Das spielt schon eine Rolle.
Ja, ja und nein, weil es ist ja absolut möglich, dass sie eine Mitschuld an sowas tragen. Das ist ja die reine Theorie, die existiert ja. Wenn man sowas macht, dann muss einem klar sein, das kann Konsequenzen haben. Ja, und dann würde man dann wieder Leben gegeneinander aufwiegen und das finde ich schwierig. Aber wie gesagt, bei den Aktionen gegen Plexiglasscheiben vom Monet, das ist so etwas, harmloser geht's ja nicht. So eine scheiß Plexiglasscheibe mit Tomatensuppe beschmieren, da sollten die Leute eigentlich drüber lachen und sagen, ja, jetzt lass den mal zuhören, was macht ihr denn da? So, für die Leute, die sich darüber aufregen, dass da Kunst nicht zerstört werden sollte, die haben noch nie was von Monet gehört. Ne?
Natürlich nicht. Deren Kunst besteht darin, in ihren Lebensabschnittsgefährten zu rufen, wenn sie mal wieder eine richtig große Wurst in ihre Keramik reingedrückt haben.
Ja.
Und zu sagen, guck mal, wie krass das aussieht.
Oder fucking Panini-Sammelhefte von der WM in Katar. Das ist so deren Kunst. Und
ja, oder diese Raucherbildchen von den Zigarettenpackungen zu sammeln und zu tauschen.
Ja, ja, das ist richtig. Und selbst da funktioniert es nicht. Also ich I don't know, wir werden das sehen. Das ist eine sehr spannende, aufgewühlte Zeit. Und das Schöne für euch ist, dass wir sie gemeinsam durchleben müssen. Ich sage ja bewusst müssen. Und dass das, wie gesagt, nicht das letzte Mal ist, dass wir über das Thema sprechen. Wir sind in der Mitte des Novembers angekommen. Das heißt, gar nicht mehr so lange, bis wir in die komplette Podcast-Eskalation eintreten. Ich selber muss jetzt einen Abgang machen, weil ich sag dir das gleich nach der Aufnahme, mit wem ich gleich spreche und du wirst dich kaputt lachen.
Oh Gott.
Ich hab's vergessen, dir davor zu sagen, aber ich werd's gleich danach sagen. Ich danke für die Zeit und ich hoffe, dass wir irgendwie noch einen Weg finden, wie wir das mit der Rettung der Menschheit hinbekommen. Oh.
Ja.
Ich danke dir auch und ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.